Guten Abend, miteinander.
Guten Abend.
Guten
Abend.
Guten Abend.
Evet Semen.
Amin Suzan.
Guten Abend, liebe Geschwister. Ich denke, wir sind da vollzählig, ziemlich viele Gesichter auf meinem Bildschirm. Dann wollen wir mit einem Lied unsere Bibelstunde beginnen. Wer hat einen Vorschlag?
Lied Nummer 218.
Jesu, du den unsere Seele liebt, dein Name sei uns heilig und befreit, dein Wort allein uns Trost und Frieden gibt. Du bleibst bei uns, o Herr der Herrlichkeit. Wie bald hat uns der Feind zu Fall gebracht, wenn ihn unser Herz nicht wacht und nicht vergisst. Der Glaube findet Kraft in dir und Macht. Du bleibst bei uns, o Heiland Jesus Christ, der du die Freude heiligt und verschönst, im Leiden stille machst das lange Herz, ob du uns schlägst, ob du mit Güte krönst, du bleibst bei uns, o Herr, in Freud und Schmerz. Wenn du verziehst und durch den Tod wir gehen, wenn unsere Hütte hier zusammenbricht und niemand mehr vermag uns beizustehen, bleibst du bei uns und nimmst uns in dein Licht.
Herr Jesus,
Und wir danken dir, dass wir dich lieben können, weil du die Liebe selbst bist und diese deine Liebe vollkommen bewiesen hast, indem du durch den Tod, in den Tod gingst und auferstanden bist und uns deinen Frieden, deine Liebe geschenkt hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so eine wunderbare Gemeinschaft mit dir und den Geschwistern, den Deinigen, haben können. Danken dir für diesen Segen. Danken dir, dass wir jetzt zusammen sein dürfen, um unsere Anliegen dir zu sagen im Gebet und aus deinen Worten zu hören. Amen.
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 Dann wollen wir weiterfahren, das Wort betrachten. Wir sind das letzte Mal gekommen bis in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, bis zu Vers 26, habe ich mir notiert. Wenn der Martin Kolb den nächsten Abschnitt liest und der Andi seine Zusammenfassung.
Apostelgeschichte 16, Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und alsbald öffneten sich alle Türen und aller Bande wurden gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, indem er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tue dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, auf das ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er wurde getauft, er und alle, die seinigen, alsbald. Und er führte sie hinauf in sein Haus, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Hause. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben gesandt, dass ihr losgelassen würdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu der Lydia, und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und gingen weg. Bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zusammenfassen können vom letzten Mal. In Synagogen versammeln sich Juden. Solche Treffen kamen erst mit dem babylonischen Exil zustande. Und es müssen auch immer mehr als 10 Männer anwesend sein, damit eine solche Versammlung gehalten werden kann. Dies ist ein menschliches Ordnungssystem. Deshalb sagt der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20, denn wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Im Bibelabschnitt trafen sich Witwen am Fluss, und die Reisegruppe, bestehend aus Paulus, Silas und Lukas, setzten sich zu den Frauen und redeten mit ihnen. Wir sehen darin, dass nicht viel notwendig ist, um das Wort Gottes zu verkünden. Da war eine aufmerksame Zuhörerschaft, deren Herzen bereit für die Botschaft war, und Redner, die sich Zeit nahmen, alles Notwendige zu erzählen. Die Frauen wussten, dass sie das Gesetz nicht halten konnten und sie sündige Menschen sind, die den Retter benötigen. Erst mit dieser Erkenntnis und nach dem Bekenntnis können sie sich taufen lassen. Lydia stand durch ihre berufliche Tätigkeit viel Geld zur Verfügung und konnte deshalb die Geschwister in ihrem Haus aufnehmen. Es braucht, um Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern zu haben, kein extra Haus. Denn es gibt dazu keine Lehre, die das als notwendig erachten oder es ablehnen würde. Purpur ist ein sehr kostbarer Farbstoff, und die Textilien, die damit eingefärbt wurden, kleidete Könige. Aber auch Israel hatte solche Farbstoff aus Ägypten mitgenommen und für das Zelt der Zusammenkunft verwendet. Auch besaß Israel in seinen besten Tagen viel Gold und Silber, doch als es von Gott abfiel, verlor es alles. Siehe auch und vergleiche die Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 bis 3. Paulus akzeptiert kein Zeugnis von einem Dämon. Auch der Herr Jesus hat das nie akzeptiert. Obwohl die Dämonen hohe Titel verwenden, darf man sich dennoch nicht davon täuschen lassen. Auch dass solche Mächte dann erscheinen, wenn wir am Beten sind. Dass die Magd nicht mehr weissagte, hatte schmerzhafte Konsequenzen. Paulus und Silas wurden angeklagt, doch waren die Anklagepunkte erfunden und haltlos. Es ging allein darum, einen Aufruhr zu entfachen. Die Menge fragte nicht nach und machte einen Aufruhr. Das Gefängnis ergibt ein sehr großes Zeugnis für den Herrn Jesus. Interessant sind auch die Unterschiede zwischen Apostelgeschichte 12 und 16. Also in Apostelgeschichte 12 ist der Petrus im Gefängnis und im Kapitel 16 eben der Paulus. Jetzt habe ich noch eine Frage für den nächsten Abschnitt und auch noch für diesen. War Lukas auch angeklagt und im Gefängnis? Da ist die Frage. Und vielleicht hat noch jemand anderes weitere Punkte oder auch Korrekturen.
Es ist so, also der Lukas ist ja zum ersten Mal dabei in diesem Kapitel, aber nur ganz kurze Zeit. Dann verschwindet er wieder. Er ist in Kapitel 16, den ersten Teil dabei, zum ersten Mal 16, Vers 10. Und dann, als diese Sache mit der Anklage kam, von daher ist er nicht mehr dabei und taucht erst wieder in Kapitel 21 auf. Also das musste man aber dann genau kontrollieren. Wir kommen ja dann dazu, wenn wir weiterlesen. Aber ist jetzt eine Zeit lang nicht mehr dabei. Und dann hat er dann auch aufgeschrieben von dem, was man ihm sagte. Das ist sowieso seine Technik gewesen, schon in Lukas 1. Er hat gehört und aufgeschrieben. Aber hervorragend aufgeschrieben. Zum Beispiel, wir sind ja hier in der zweiten Reise und er hat ein ganz klassisches Muster. Ordnung. Also bei Lukas geht alles um Ordnung. Schon im Lukas-Evangelium. Also Ordnungen sind extrem wichtig bei ihm. Also wir haben ja auch Ordnungen. Der Olivier hat gebetet wegen den Soldaten, die im Krieg sind. Die haben zum Beispiel Schlachtordnungen. Oder Schlachtordnungen. Wenn die Schlachtordnung nicht mehr da ist in einem Kampf, dann ist nur noch Flucht. Oder wir haben Marschordnungen, ist auch schon fast militärisch. Was haben wir? Tempelordnungen, Lukas 1. Verschiedene Ordnungen, Anordnungen. Und wenn man diese zweite Reise anschaut, wie der Lukas das der hat es aufgelistet, fast wie eine Excel-Tabelle. Also man kann das fast eintragen, ungefähr 10 Punkte, die wiederholen sich 5-mal. Und zwar, ich habe es da, ich kann es nur vorlesen, ich habe es da abgeschrieben in meiner Bibel. Er hat 5, die Stadtordnung mit der Wesensmerkmal, dann örtliche Amtsträger werden erwähnt. Also Ort, das ist eine Frage der Ordnung. Wenn es keinen Amtsträger hatte in einer Stadt, dann war etwas nicht mehr so gut. Und die Römer, was herrschte bei den Römern? Ordnung, oder? Und dann Verkündigungsort wird manchmal beschrieben. Wo? Also das letzte Mal haben wir das ja angeschaut. Am Flussufer. Dann werden Bekehrte aufgelistet, Taufen, Wunder. Und dann, was immer wieder kommt, die Verfolgung. Dann, wer der Verkündiger ist, wo sie geschlafen haben, also die Unterkunft. Und jeweils ein nachfolgendes Ereignis. Und das wiederholt sich ungefähr 5-mal. Einmal kann man nicht ganz genau, also ich weiß es nicht, kann man nicht ganz genau sagen, welchem Ort, aber bei 4 Orten kann man es ganz genau sagen, dort war es. Aber es waren 5 Orte.
Ja, wie gesagt, schon letztes Mal, wir erkennen es immer dran, ob der Lukas von Sie oder wir spricht. Hier bei dieser Verfolgung kann man sagen, da ging es um Paulus und Silas, sie, nicht um wir. Da waren zwar noch andere Gefangene im Gefängnis, aber nicht in dem Sinne des wir, wo Lukas eben dabei war. Es ist interessant. Ich habe heute in meiner Bibellese Kapitel 19 gelesen, Ephesus. Die haben wir ja, Philippi. So bestimmte Dinge, die finden wir einfach immer wieder. Dass da irgendwelche haltlosen Anschuldigungen irgendwo ausgegraben werden, weil einem etwas nicht passt. Hier war es der Wahrsagegeist in der Magd, die Geldtrachte. In Ephesus ist es die Tempelchen, die geschmiedet werden, die dann eben nicht mehr verkauft werden können. Und da werden dann plötzlich haltlose Vorwürfe gemacht und ein riesen Aufstand folgt, wo eben dann der Paulus oder seine Missionstruppe verfolgt werden oder die Gemeinde, die eben dort an dem Ort ist. Also das ist auch immer wieder kehrend und andere Dinge werden wir auch finden. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Paulus ging immer zuerst in die Synagoge.
Wenn es eine hatte, genau. Das ist auch schön, zum Beispiel, der Herr Jesus war auch nicht immer in einer Synagoge am Predigen. Manchmal einfach so wie der Paulus auf freiem Felde oder am Seeufer. Es gibt verschiedene Orte, wo der Herr gepredigt hat. Aber das System war auch klar, möglichst zuerst in einer Synagoge, ja klar. Er ging zu seinen Landsleuten zuerst und das war, er hatte, der Paulus, der hatte eine Ordnung in seinem Leben, oder? Der versuchte zu evangelisieren nach System, sieht man eindeutig. Und wir haben zum Beispiel hier in Kapitel 16 ja zwei Leute, die mit dem Heil konfrontiert werden direkt. Die Lydia und dieser Mann, von dem wir, glaube ich, den Namen gar nicht wissen. Ich glaube, da bin ich ganz sicher. Dem Kerkermeister. Was sind das für unterschiedliche Lebensgeschichten? Extrem, oder? Extrem unterschiedliche Lebensgeschichte, dass sich die Lydia bekehrte, da müssen wir sagen, ja, da hätten wir jetzt auch erwartet, oder? Aber beim anderen hätten wir vielleicht gedacht, ja, wie jetzt, oder? Aber es hat nicht länger gedauert wie bei der Lydia.
Und was noch so eine wiederkehrende Geschichte ist, wenn sich die Juden gesperrt haben, ja, oder jemand aufgehetzt haben, hat der Paulus schon gesagt, ihr verwerft das Heil und ich gehe zu den Nationen. Aber er hat es nicht über die Juden insgesamt gesagt, sondern nur über die Synagoge, wo er gerade war und die sich dann wieder gegen ihn gewandt haben. Er hat nicht gegen die Juden generell gesprochen, auf keinen Fall. Lesen wir auch dann nach einem Römerbrief, gell? Und das, wo er sich da in drei Kapiteln drüber auslässt, über Israel, über die Juden. Also er verwirft nur die Leute, die konkret in dieser Stadt, in dieser Synagoge sich dagegen gewandt haben. Er verwirft nie die Juden insgesamt, wo er noch nicht war, die noch nicht gehört haben.
Ist vielleicht noch interessant zu sehen oder sich zu fragen, was war denn der Grund, dass sich dieser Kerkermeister bekehrte und umkehrte? War es, weil Paulus und Silas so schön sang, in Ketten gebunden? Oder war es, weil sie nicht entflohen waren? Was war da eigentlich so das Hauptzeugnis? Und ich denke, es war eben nicht das Singen, sondern eben, dass sie nicht entflohen waren und ihn davon abbringen konnten, sich etwas anzutun.
Und die anderen Mitgefangenen, die sind auch nicht geflohen. Wir hätten sehr wahrscheinlich die Gelegenheit benutzt. Oder wir hätten das Gleiche gehört wie die, nämlich das Gebet von Paulus und Silas und das Singen von Paulus und Silas. Und da sieht man, wie das unglaubliche Wirkung haben kann. Natürlich, und dann kommt der Hammer, der Erdstoß. Auch das braucht es manchmal im Leben hinsichtlich einer Bekehrung, oder? Also das Zeugnis von Gläubigen, sicher etwas ganz, ganz Wichtiges, ein Zeugnis, aber Gott kann auch eingreifen, das muss nicht immer ein Erdbeben sein, das kann etwas sein, etwas Hartes, das dann plötzlich
der denjenigen es betrifft, zur Umkehr führt.
Es ist auch ganz speziell das Erdbeben, oder? Die Grusenfesten des Gefängnisses erschütterten und alsbald öffneten sich alle Türen und aller Bande wurde gelöst, oder? Das auch bei einem Erdbeben gehen nicht plötzlich die Ketten weg, oder? Es ist sicher auch ein Wunder, oder? Das etwas Spezielles, oder? Wo der Herr da gewirkt hat. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe aufwachte, eben er hat ja geschlafen, eben die Lieder hat er in dem Fall gar nicht gehört, oder? Er hat geschlafen. Ja, vielleicht hätte er sogar wachen sollen, wenn er auf der Wache gewesen wäre. Also, weiß nicht, oder? Einfach, er hat geschlafen, er aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen. Aha, oder? Als er das gesehen hatte, er hat gedacht, sie sind alle weg, alle geflohen. Er wollte sich gleich umbringen, aber das heißt doch auch, dass dieser Mann eigentlich die Sache sehr ernst genommen hat, eben diese Ordnungen, oder? Er ist der Kerkermeister. Da ist Ordnung, ja. Wenn jetzt sie geflohen wären, dann hätten sie ihn getötet, oder? Hätten sie ihn gerichtet. Eben bei den Römern, oder? Und er wollte sich umbringen, oder? In dem Sinn war er ein guter Arbeiter, ein guter Diener, oder? Für den Staat, oder? Dass er gleich sich umbringen will, oder?
Im Psalm 146, Vers 7b steht auch: Jehova löst die Gebundenen. Also hier ganz offensichtlich, also die äußeren Fesseln, aber auch die inneren Fesseln. Und man könnte ja fast meinen, dass da alle Insassen des Gefängnisses zum Glauben gekommen sind. Weil sonst hätten sich doch die Fesseln derer auch nicht gelöst. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung, aber sicherlich kommen da noch welche zum Glauben, auch wenn das nicht explizit dann noch weiter ausgeführt wird.
Da will ich gerade noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist so der Vers 25. Das lesen wir so selbstverständlich. Wir müssen uns das mal durchdenken. Da sind zwei drin, die wirklich ausgepeitscht waren, geschlagen. Also die haben jetzt nicht gerade nur ein paar rötliche Striemen auf dem Rücken gehabt, die hatten sicher offene Wunden, denke ich mal. Da waren sie noch im Stock. Es war also keine sehr bequeme Position. Was macht der normale Mensch? Er stöhnt, vielleicht flucht er, er schimpft, er weint, er jammert. Was haben die gemacht? Die haben das totale Gegenteil gemacht. Die haben gebetet, die haben Gott Lob gesungen und deshalb, vielleicht gerade deshalb, diese Verbindung von beiden Dingen, brachte die Gefangenen zu ihrem Verhalten. Also erstmal hörten sie ihnen zu und dann sind sie nicht geflohen. Ich glaube, das hängt schon zusammen.
Ja, und das Gebet von Paulus und Silas und das Singen, das haben die Mitgefangenen gehört. Martin hat schon erwähnt, der Kerkermeister war ja oben in der Wohnung. Und das Gefängnis war unten, er war oben in der Wohnung. Und ich denke, ich würde jetzt sagen, er durfte schlafen, der hatte die nämlich eingeschraubt, irgendwie. Also die kamen nicht raus und dann waren noch Türen. Und Gott hat im Zusammenhang mit diesem Erdbeben alles gelöst. Also die Banden und die Türen. Und das war das eindeutige Wunder. Das war ein Wunder.
Das können wir zum Beispiel mit dem vergleichen, was dem Petrus geschehen ist. Der wurde ja auch aus dem Gefängnis befreit. Also er wurde losgebunden und rausgeführt durch den Engel. In Apostelgeschichte 12, ja, ab Vers 6 oder so. Da steht, aber Herodes in Vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht und so weiter. Und da kam der Engel des Herrn. Also ich denke, das kann man in die gleiche Kategorie stecken. Übrigens, als ich mal auf einer Dienstreise in Pakistan war, im Swat Valley, ziemlich weit oben, da gab es auch ein Erdbeben, Verstärke 7. Gut, wir waren jetzt nicht so direkt betroffen, aber es war stark. Aber da haben sich keine Türen geöffnet oder Bande gelöst. Da hat nur alles gewackelt. Und zwar heftig. Aber sonst eigentlich, also Bande haben sich da nicht gelöst.
Und dann die wunderbare Reaktion dieses Mannes, als er mit dieser Situation konfrontiert wurde, Erdbeben, eindeutiges Wunder. Im Vers 29, er forderte Licht und fiel vor Paulus und Silas nieder, führte sie heraus, ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Die waren schon errettet, jetzt physisch errettet. Und die ewige Errettung hatten die sowieso. Aber er noch nicht. Er war physisch nicht gebunden, aber für die Ewigkeit noch nicht errettet. Aber er kam das Empfinden, er bekam das Empfinden, dass er verloren ist. Und solange jemand dieses Empfinden nicht hat, was kümmert ihn die ewige Errettung? Und das muss man den Menschen schon erfragen. Durch was, wie wurdest du errettet? Und da merkt er, der Mensch, ich bin verloren. Der Mensch muss zuerst das Empfinden bekommen, heute, dass er verloren ist. Und dazu braucht es manchmal ähnliche Umstände, kann ich mir gut vorstellen. Familienkatastrophen, Berufskatastrophen, gesundheitliche Dinge, kann Gott alles benutzen für das Evangelium und er macht es auch. Oder Kriege.
Und jetzt diesen Abschnitt nicht als Lehre, aber als Bild verwenden möchte, ist doch das schön, wenn man sieht, dieses Erdbeben, wie der Heilige Geist an Menschen auch wirkt. Und ich kann sagen, bei mir war das jetzt auch so ein bisschen in dieser Art, ich war nicht im Gefängnis, aber das Herzensbeben, das musste kommen und das wirkte, oder? Und diese Banden, ja, ich möchte eben nicht zu viel hineinlegen, aber man ist dann vielleicht nicht mehr gleich gebunden und wir sehen jetzt den Kerkermeister, wie er nach Licht fragt, oder? Er steht nicht, ist hier nicht einfach im Licht, sondern er fragt nach Licht, er muss etwas sehen. Und wenn einer überführt wird vom Heiligen Geist über seine Sünden, dann muss er natürlich auch wissen, was es bedeutet, dass er verloren ist und wie er da hinauskommt. Und das, denke ich, ist dann wieder ganz, individuell auf die Person zugeschnitten oder einfach aus seiner Lebenssituation hinaus. Aber die Grundsätze, die sind natürlich, dass man es erkennen muss, bekennen muss, wenn man es dann begriffen hat und dann glauben muss. Es ist doch wunderbar, wie man das jetzt hier so bildhaft, ich möchte das nicht überstrapazieren, aber bildhaft doch auch sieht, wie da so eine Bekehrung, und wie sie wirkt und was sie bewirkt.
Ich habe noch eine Frage. Es steht ja dann hier in Vers 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Und jetzt kommt der Moment der Frage. Du und dein Haus. Also dein Haus, das bedeutet doch auch dass die auch zu der Erkenntnis und zu der Empfindung ihrer Verlorenheit kommen müssen, damit sie auch umkehren. So einfach nur durch diesen Kerkermeister sind sie zwar geheiligt, aber nicht errettet. Wir haben ja auch die Stelle wegen das Kind von ist ja auch geheiligt, weil die Eltern errettet sind. Einfach dieser Aspekt, also ob ich das richtig verstehe, dass das und dein Haus, dass wir da rausschließen können, dass dann alle eben umgekehrt sind.
Ja, es steht ja dann in Vers 32, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Hause waren. Also sie haben da ja gepredigt dann praktisch ja das Wort vom Kreuz oder ja, ja, das würde ich jetzt mal sagen.
Man sieht auch sonst in der Apostelgeschichte ein Grundgedanke Gottes. Er möchte Familien, Häuser retten. Das ist nicht immer so, aber hier sieht man es ganz deutlich. Und dieser Kerkermeister, der hatte eine Vorbildfunktion in der Familie. Die haben gesehen, er war erschüttert, er war von sich und er sah, dass er verloren ist. Und diejenigen, die Verständnis hatten in seinem Haus, die haben das auch gehört, was Paulus und Silas jetzt ihnen gepredigt haben. Und die haben nicht gefackelt, die haben sich bekehrt. Wir haben eben hier in der Apostelgeschichte nicht eine Evangeliumserzählung, wie das alles so im Detail. Es ist der geschichtliche Ablauf wird aufgeführt und nicht die einzelnen Details. Die Details, die dürfen wir von der Konsequenz her dann schon überlegen, nämlich, aha, die haben sich bekehrt, die wurden errettet. Warum? Sie haben das Wort Gottes im Glauben aufgenommen, das ihnen gepredigt wird. Und die Predigt ist halt wichtig. Ja.
Ich glaube, da muss sicher auch noch eine Vorgeschichte gewesen sein. Das ist sicher jetzt nicht auf unvorbereiteten Boden gefallen. Wir wissen das natürlich jetzt nicht. Ich denke im Vergleich dazu an den Cornelius, der als erste Familie, als Hausstand aus den Nationen sich bekehrt hat durch eben die Predigt des Petrus. Und da, die waren auch vorbereitet. Aber sie mussten eben dann noch die Predigt hören. Und ich denke mir, sowas könnte man hier auch vermuten, auch wenn es nicht ausdrücklich da steht. Aber da war schon irgendwie Gott, der Heilige Geist hat sie schon dahin geführt, dass sie jetzt gerade die richtigen Leute sind. Denn wir wissen ja nicht umsonst, dass da dem Paulus in der Nacht ein Gesicht aus Mazedonien zugesprochen hatte. Ob das jetzt die Lydia repräsentiert oder den Kerkermeister, weiß ich nicht. Spielt auch keine Rolle. Aber da waren die Leute irgendwie bereit dafür.
Ich habe da mal eine Frage zu dem Kerkermeister dort. Wenn der Kerkermeister sich umbringen wollte und dann das Erdbeben wird ja das nicht bewirkt haben, dass er sich umbringen wollte. Ich denke mal, eher die Stimme von dem Paulus wird das gewesen sein, die ihn dazu bewirkte hier, dass er sich umbringen wollte, weil er daran erkannte, dass Gott doch da irgendwie redete. Und es war ja stockdunkel. Paulus konnte ihn dann normalerweise gar nicht sehen. Und trotzdem hat er gesagt, bring dich nicht um.
Wenn ich mal spekulieren darf, auch das steht nicht drin. Aber er konnte sich zumindest akustisch geäußert haben und vielleicht durch das, was er sagte, konnte Paulus erkennen, dass er nah an der Verzweiflung war, weil er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Also der ist sicherlich schweigend davor gestanden. Das wäre jetzt meine Vermutung. Aber stehen tut es da nicht. Das ist also eine Interpretation, eine reine Interpretation.
Ich finde interessant, dass er diese Frage stellt, was muss ich tun? Betonung auf tun. Ich habe da nachgeschaut. Es gibt zum Beispiel in Lukas 10, 25, lesen wir so ähnlich, obwohl natürlich andere Umstände, andere Gegebenheit, Lukas 10, 25. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Dann Lukas 18, Vers 18. Und es fragte ihn ein gewisser Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Ist Glauben ein Tun? Oder man denke nur an diese Stelle in Johannes, wo ja gesagt wird, das Volk Israel wurde gebissen von der Schlange, die mussten nur hinschauen. Ja, im gewissen Sinne kann man vielleicht auch das Hinschauen schon als Tun bezeichnen. Aber das sitzt wohl tief in den Menschen, dass, ja, ich lasse mir nicht schenken, ich muss was dazu beitragen. Ich kann mich auch erinnern an meine Bekehrung. Meine Mutter war fromm und an sich wusste ich, was zu tun ist. Und sie hat das auch bei mir angemahnt. Aber ich habe ihr dann immer gesagt: Ja, Mama, ich kann so zu Gott nicht kommen. Ich muss irgendwie heiliger oder reiner oder irgendwie so sein. Ich habe da wirklich da immer wieder diese Antwort für sie parat gehabt. Ne? Das ist vielleicht so tief im Menschen verwurzelt, dass man irgendwas bringen muss, Gott zeigen, wo er das abnickt. Und dann sagt man so, jetzt ist gut. So mein Gedanke dazu, ob das stimmt, weiß ich nicht.
Also ich denke schon, dass der Gedanke von Valentin ja richtig ist, hier einen Gegensatz zu sehen. Der ist noch in dem, der hat noch die Meinung, der Kerkermeister, er müsse was tun, wie die anderen auch. Jeder Katholik muss auch was tun. Ja? Und dann kommt die ganze Antwort, eben göttlich inspirierte, muss glauben. Das ist eigentlich schön rausgearbeitet. Also nicht Werke der Gerechtigkeit, durch die wir gerettet werden könnten, sondern Glauben. Das zeigt sich in diesen ganz knappen Sätzen sehr schön, meiner Meinung nach sehr schön.
Ja, das ist es doch. Also wenn jetzt Wolfgang dich kriegst morgen Besuch, Herr Hämmerling, was muss ich tun, um errettet zu werden? Dann würdest du ihm keinen theologischen Vortrag halten und sagen, ja, tun ist sowieso falsch. Sondern du sagst ihm, bekehre dich. Glaube an Herrn Jesus. Das Wörtlein tun hier muss man auch nicht überspitzt theologisch jetzt anschauen, sondern wir sind hier, das ist wie mit dem Licht, wann er das Licht dann genau bekommen hat, Sekunde, Minute und so, steht nicht. Aber das hat alles eine Richtigkeit und der Lukas hat das einfach aufgeschrieben, aber das war kein Minuten-Sekunden-Protokoll hier. Und also wenn jemand jetzt uns fragt, was muss ich tun, um errettet zu werden, haltet dem ja keinen Vortrag, sondern sagt ihm, kehre um, glaube an den Herrn Jesus. Und das mit dem Tun, das kommt dann in der Lehre. Aber in der praktischen Ding kann man viel kaputt machen, wenn man zu theologisch redet.
Vielleicht auch noch eben, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Ja, eben das, der Glaube, hier ist es der Ausdruck pisteuo, pisteuo, nicht pistis. Oder Glaube, das ist die Aktivität, der persönliche Glaube, den du haben musst, oder pisteuo. Glaube an den Herrn, oder er ist der Herr auch. ich glaube an Jesus, oder? Eben, das ist das auch ein bisschen, du musst ein bisschen an Jesus glauben, an den Herrn, er ist der Herr. Und du wirst errettet werden, oder? Wenn einer das von ganzem Herzen eben macht, oder? Dann, ja, dann wird er errettet werden. Auch im Römer Kapitel 2, Vers 22, Römer 3, Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesum Christum. Hier heißt es, durch Glauben, das ist dann Pistis, durch das Prinzip Glauben. Oder jetzt ist eben das Prinzip Glauben gekommen, oder? Durch Glauben an Jesum Christum gegen alle und auf alle, die da glauben. Das ist wieder ein Pisteu, auf alle, die da glauben, oder? Eben hier, es kommt nur einmal hier vor in diesem Römerbrief, gerade im Umfeld, oder? Es ist der Glauben, aber auf die, die glauben, die persönlichen, aktiven Glauben haben. Eben das ist einfach, kann man sagen, eben ein Schlüsselvers. Interessant ist ein Johannes-Evangelium, da kommt da eben Glauben, bis Deo 99 Mal vor und Pistis kommt gar nie vor. Eben, das ist noch interessant, wieso das gerade im Johannes-Evangelium das ist. Eben, man muss eben glauben, dass der Jesus der ewige Sohn Gottes ist, der Gott, der Sohn, oder? Und das glauben viele ja eben ja auch nicht, dass der Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Nur Jesus, der Mensch oder so. Oder? Aber eben darum vielleicht im Johannes-Evangelium so viel mal, oder? Das ist wahrscheinlich, oder?
Kann es sein, dass es keine Leistung ist, sondern eine Notwendigkeit, an den Herrn Jesus zu glauben?
Ja, auf jeden Fall, oder? Und zum Beispiel Glauben, jeder Mensch glaubt. Jeder. Ohne Glauben bist du kein Mensch. Aber das hat mit der Rettung noch nichts zu tun. Darum sagt der Apostel, sagt der Johannes-Evangelium, glaube an. Und jetzt wird es konkret. Oder noch etwas anderes anknüpfend an dem, was Martin uns schon gesagt hat. Der Römerbrief. Der Römerbrief, wir wissen, ist ein Lehrbrief, oder? Ein Lehrbrief erster Güte. Sagt der Apostel Paulus, dass er einen Lehrbrief schreibt. Er sagt Folgendes, er redet zu Bekehrten, erstens mal zu Bekehrten, schreibt er, die waren ja bekehrt. Quasi nicht ein Evangeliumsbrief, würden wir sagen. Aber was sagt der Paulus? Ich lese vor, Römer 1, sagt er, warum er überhaupt das macht, Vers 15, Römer 1, 15, ebenso bin ich, so viel an mir ist, bereitwillig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Wir haben manchmal eine ganz komische Vorstellung vom Evangelium verkündigen. Ja, das werden wir ein Traktat verteilen. Das ist Evangelisieren, das ist die Tätigkeit. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist der Römerbrief, der Kolosserbrief, Philipperbrief. Das ist das Evangelium. Oder, wie wir es anders sagen können, mit Apostelgeschichte 16, Vers 32, redeten das Wort des Herrn. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht nur 2-3 Minuten gegangen, das hat dauerte einige Zeit, um in grundsätzliche Dinge zu bringen, das Wort des Herrn. Aber es konnte auch nicht Stunden gewesen sein. Auch klar, rein logisch.
Auch hier möchte ich wieder das mit dem vergleichen, was der Petrus Kapitel 10 mit Cornelius gemacht hat. Ja, das hat er, nachdem er so, ich sag mal, 5 Minuten höchstens geredet hatte, war er auf den Punkt gekommen und die haben es geglaubt und der Heilige Geist fiel auf sie. Und schon konnten sie getauft werden. Also man braucht keine Stunde zu sein, das sind ja alle eingeschlafen wahrscheinlich.
Bei dem Wort, was muss ich tun, um gerettet zu werden, da könnte man ja sagen, der Herr Jesus hat schon alles getan, du musst gar nichts tun. Du musst nur das glauben, was der Herr Jesus für dich am Kreuz getan hat. Also die Religion heißt getan und nicht tun.
Aber es ist halt Umgangssprache. Es ist auch Umgangssprache. Und wenn wir unser, was wir so sagen, analysieren würden, permanent theologisch richtig, dann würden wir am Schluss denken, jetzt reden wir nie mehr was, jetzt sind wir stille. Und darum, glaubt mir, das hier, was muss ich tun, der hat nicht daran gedacht, dass ich jetzt Geld spenden muss nach irgendwo und so, sondern wie sollte er anders fragen? Wie sollte er anders fragen? Für uns jetzt, aber wir sind jetzt in der Apostelgeschichte, nicht in einem Lehrbrief. Für uns jetzt, wenn es ums Lehrmäßige geht, da ist ganz klar, der Jesus hat es getan. Aber was musste der tun? Der musste sich bekehren. Ist auch ein Tun, aber kein Werk.
Ich hätte gerne noch 2 Bibelstellen genannt, wegen dem, was wir gehört haben, wegen der Notwendigkeit zu glauben. Da vielleicht 2. Thessalonicher 1, Vers 8, am Schluss, wo wir lesen können, und denen, die dem Evangelium unserem Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, oder 1. Petrus 4, 17 am Schluss, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Also das Evangelium, diese Verkündigung der Botschaft, muss eben gehorcht werden. Es ist ja nicht so, dass das so eine freiwillige Sache ist. Es ist eben, ich finde jetzt das Wort notwendig, eben noch fast treffender. Es ist eine Notwendigkeit, daran zu glauben. Und es ist auch der Wille Gottes, dass jeder zur Erkenntnis kommt. Und das, es ist der Wille Gottes, dass jeder zur Umkehr kommt. Aber es, er lässt es dem Eigenwillen des Menschen übrig, eben auch ungehorsam zu sein in dieser Sache. Ich hoffe, ich habe jetzt den Bogen nicht zu weit gespannt, sonst bitte ich um Entlastung.
Andi, das ist ein gutes Wort, das du gesagt hast, die Notwendigkeit des Glaubens. Ja, 1. Petrus 4, 17, 2. Thessalonicher 1, 8. Mir ist eingefallen der Naaman. Er kommt, um geheilt zu werden nach Israel. Ja, der Prophet sagt ihm ein Wort. Und was sagt er? Er ist nicht gehorsam. Er will das nicht tun. Ja. Dann sagen ihm die Knechte, ja, wenn er was Großes gefordert hätte, hättest du das nicht getan. Ja, natürlich. Aber er hat im Kopf so seine Vorstellungen. Er will auch, dass das Tun so abläuft, wie er das verstehen kann oder was nach seiner Auffassung richtig wäre. Und es ist halt so mit Glauben nicht so, wie der Mensch sich denkt oder zurechtlegt. Ne? Wenn Gott sagt, du musst glauben, dann kannst du glauben, dann glaub doch. Und dann passiert alles Weitere. Und nicht irgendwie Bedingungen stellen oder nach Eigendünken meinen, wie die Katholiken da durch tun, da irgendwie die Seligkeit zu erlangen. Das geht nun gar nicht.
vielleicht erinnert ihr euch auch noch an zum Beispiel an die Sonntagsschule, diejenigen, die in Sonntagsschulen gingen. Und da hat man doch gehört, wie uns die Schwestern und Brüder gesagt haben, ginge, vor allem aus den Evangelien oder natürlich auch vom Naaman und so weiter. Und was haben sie uns gegeben? Sie haben uns Punkte gegeben, an denen unser persönlicher Glaube, nicht der Errettende, der persönliche Glaube anknüpfen kann, konnte und daran aufbauen konnte. Denn einfach Glaube, ja, an was? Warum? Hast du einen Beweis? Und die haben uns diese Beweise geliefert, Sonntag für Sonntag zum Beispiel, damit ich überzeugt sein konnte, damals, als mein Erdbeben kam, als mir Gott die Augen öffnete, dass ich ein Dieb bin. Und dann wusste ich, was ich tun musste. Das war klar. Warum wusste ich es? Ja, weil man mir das gesagt hat. Man hat mir das gesagt. Und hier auch, da hat der Apostel Paulus mit Silas Worte des Herrn, denen gepostet, Entschuldigung, denen gesagt, vermittelt, damit sie dann Glaubensvertrauen bekamen und sich bekehrten. Wenn man kein Argument hat, wenn man keine Ahnung hat, der Mann, der war nicht so belesen wie die Lydia. Ich bin überzeugt, die Lydia, die hatte schon Schriften gelesen und ist darum mit anderen Frauen am Flussufer, am Sabbat zum Gebet gekommen. Ganz andere Voraussetzung, total andere Voraussetzung. Und der brauchte diese Unterstützung, Wortunterstützung. Und dann hat es gefunkt, dann hat er sich bekehrt.
Das ist halt der Unterschied, was versteht die Zielgruppe bereits schon über das Werk des Herrn, das Wort des Herrn? Hast du es überhaupt jemals gehört? Also als eine aus den Nationen. Die haben es ja nicht gehört. Ich meine, der Cornelius, der hat immerhin in Israel gewohnt und war da unter einem gewissen Einfluss. Aber der Kerkermeister, der war in Philippi. Was hat er von den Schriften gekannt? Null. Aber er hat gewusst, dass er ein Sünder ist. Und dann konnte er die Worte des Herrn aufnehmen und verstehen und was der Paulus dann gesagt hat. Und das hat, er konnte es glauben, ja, und dann darin wachsen. Und das ist ja auch bei uns heute so. Es gab mal Zeiten, da wusste jeder, was das im Grunde ist, christlicher Glaube. Also zumindest, es gab genügend Leute, die sich Katholiken oder Protestanten nannten, dass man so etwa eine Idee hatte. Heute ist ja alles schon weg. Nur noch Atheisten da, die sind eine total heidnische Kultur. Das heißt, die meisten Menschen, die müssen wirklich von Grund auf belehrt werden, was Sache ist.
Das alles erschlagende Schlagwort, das man dann hört, ist Glaube ist nicht Wissen. Oder? Das verwenden sie gerne, die Atheisten, und haben keine Ahnung, was sie überhaupt erzählen. Oder? Sie glauben ja mehr und vielleicht teilweise noch mit größerer Kraft, wenn man dem so sagen will, an Dinge, die sie noch nie gesehen haben, die sie eben glauben. Oder? Zum Beispiel Evolution. Es gibt noch andere Dinge. Und ich sage dann jeweils immer, nein, ich glaube nur, was ich weiß. Aber gesehen habe ich es noch nicht, aber ich weiß es. Und diese Quelle des Wissens ist Gott, diese Quelle des Wissens ist sein Wort, Gottes Wort. Und da klinken sie dann entweder aus oder sie denken darüber nach. Kann man nicht viel machen, außer beten und hoffen, dass Fragen kommen. Das ist immer am besten.
Also, so heißt es ja auch in den Lehrbriefen. zum Beispiel Römer 2, Vers 2, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes und so weiter. Oder dann, also das kann man ja per Suchmaschine oder über sein Bibelprogramm mal eingeben und herauslesen. Also wie oft steht da, wir wissen aber. Also Glauben heißt auch Wissen. Heißt durchaus Wissen, ja.
Und völliges Überzeugtsein. Glaube ist völliges Überzeugtsein, aber dazu muss man ihn zuerst füttern. Zuerst füttern, damit er weiß, durch seinen von Gott gegebenen Verstand, wenn A so, dann B so, so. Und dann kommt man drauf, was Glauben ist. Was Glauben ist, dass ein völliges Vertrauen auf Gottes Wort.
Im ersten Johannesbrief, ich glaube Kapitel 5, Vers 13, zu dem Wort Wissen, Glauben ist auch Wissen. Da schreibt ja der Johannes, dies schrieb ich euch, damit ihr wisst, die ihr an den Herrn Jesus glaubt, dass ihr ewiges Leben habt. Die ihr wisst, sagt er da auch dabei. Und noch etwas vielleicht ist sehr bemerkenswert. Der Hans-Peter hat ja gesagt, zwei völlig verschiedene Menschen hier, die Lydia und dann der Kerkermeister. Und doch in der Auswirkung der Bekehrung sind sie doch sehr identisch, denn die Lydia wird gastfrei und gastfreundlich und bedient die Leute, nimmt sie ins Haus auf, und der Kerkermeister genau die gleiche Reaktion, er führt sie hinauf in sein Haus und ließ ihnen den Tisch decken. Also Freigebigkeit, Gastfreundschaft, das Teilen mit den Glaubensgeschwistern, was man hat, das ist bei beiden so wunderbar hier zu sehen. Und bei der Lydia ist mir noch eins aufgefallen, der Herr öffnete ihr Herz und sie öffnete ihr Haus. Habe ich so als schöne Geste gesehen.
Ja, noch Vers aus Hebräer, Kapitel 11, Vers 1 noch, zu dem, was Hans-Peter gesagt hat. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ich könnte jetzt noch weiterlesen, aber ich belasse es mal damit.
Und das braucht eben so eine gewisse Zeit. Und darum, es wird sich kaum ein Kind mit 5, 6, 7, 8 Jahren bekehren. Ausnahmen mögen möglich sein, ich glaube es noch persönlich nicht. Aber es braucht Material, wo dieser Mensch dann darauf gestützt, verpflichtet ist, verantwortlich ist, zum errettenden Glauben via Erkenntnis der Sünde, Bekenntnis der Sünde und Glauben zu kommen. Und das noch eben wegen dem Aufnehmen zum Essen, das war Glauben. Ich habe ja 11 Punkte vorgelesen und das war der 10. Die Unterkunft. Die haben sie aufgenommen in die Unterkunft zum Essen. Und das ist eben das auch, was wir im Hebräerbrief erlesen, oder? Gemeinschaft. Frei, also wenn möglich, wenn es irgendwie geht nicht immer, aber wenn möglich, Gemeinschaft zu pflegen mit Menschen.
Es ist ja immer noch von der Zeit her Nacht, also das, was wir jetzt da alles besprochen haben, das spielte sich ja in der Nacht ab. Und erst jetzt kommt es so langsam zum Tag. Und er nahm sie, also Vers 33, in jenen Stunden der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Also diese Sachen spielten sich alle in der Nacht ab. das waren innerhalb weniger Stunden, nehme ich mal an, ging das alles ab. Also ja, in 5 Minuten hat man ja auch sehr viel erzählt, auch von dem Evangelium. Viertelstunde hat man vielleicht alles so, die wichtigsten Punkte durch, denke ich jetzt mal, oder? Oder wie würdet ihr das einschätzen? Der Paulus hat ja auch schon zu lang gesprochen, da fiel dann ja ein Jüngling runter und ja, das war ja hier nicht der Fall. Das von Mitternacht bis zum Morgen.
Und hier dann im Vers 33 sieht man da mal die Szene beim Essen. Alle waren gläubig geworden. Wer? Ja, die gläubig geworden sein konnten. Die Babys und so, die kleinen Kinder natürlich nicht, die konnten noch nicht zum errettenden Glauben kommen. Das war.
Ja, darum werden die Sünden auch erst ab, wie soll ich sagen, ab Vollmündigkeit zugerechnet von Gott. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Aber man sieht es auch schon an kleineren Kindern, dass da die Sünde in ihnen ist, aber Gott rechnet sie nicht zu. Und wenn man zurückschaut, dann weiß man das aus seinem eigenen Leben auch. Man kann sich da doch an manches erinnern.
Es ist wirklich so, oder? Man muss zum Verlorensein, Bewusstsein kommen. Vorher gibt es gar keine Möglichkeit zur Bekehrung. Wenn Kleinkinder Glaube in Ehren, das hat mit der rettenden Glauben gar nichts zu tun. Das ist sogar gefährlich, wenn man das denen einredet. Sehr gefährlich. Man muss das persönliche Bewusstsein der eigenen Verlorenheit bekommen haben, dann war nicht.
Also ich muss sagen, der Vers 31 und dann und dann 33 Vers B müsste das sein. Also die von der Taufe spricht, das erinnert mich auch ein wenig an den Kämmerer aus Äthiopien. Und zwar heißt es da, mal schauen, ob ich das jetzt finde. Ja gut, ich ab Kapitel 8, Vers 34. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Es bezieht sich hier um die Verse von Jesaja 53, die Verse 7 und 8. Und dann heißt es weiter, von sich selbst oder von einem anderen. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, Sieh Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Ja, und dann folgt hier noch die Taufe.
Das ist eine Sache, dass diese Stelle erwähnt wurde. Der Kämmerer hat auch schon länger erkannt, dass er ein Problem hat. Gott gesucht, aber noch nicht so richtig gefunden. Und für mich kommt es so vor, als ob auch der Kerkermeister und sein Haus, die waren nicht unvorbereitet. Das steht jetzt hier zwar nicht geschrieben, aber das ist praktisch hier kulminiert, sodass er wirklich dann zum Punkt der Verzweiflung gekommen ist, zur Sündeneinsicht. Jetzt hat er richtig gemerkt, wie sehr er verloren ist. Und dann war der Paulus natürlich im richtigen Moment da. Und es ist ja auch so schön, der Heilige Geist hat das ja alles dann organisiert, orchestriert, um sozusagen, dass das zum richtigen Zeitpunkt ein Paulus im Gefängnis war.
Ich habe noch überlegt, wegen dem Hinweis in Vers 33, und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und da war vielleicht auch für den Paulus seine Gelegenheiten, über die Striemen vom Herrn Jesus zu sprechen. Ob vielleicht Jesaja 53 zitieren können, wo eben schon vorausgesagt wurde, ich lese das mal, doch unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unseren Misstaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das gab ihm vielleicht jetzt auch die Gelegenheiten, darüber zu sprechen, dass der Herr Jesus noch um vieles mehr litt als jetzt da der Paulus um diese Striemen. Und ich denke, es war wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft, als eben diese Wundreinigung stattfand. Und das war sicher auch viele Emotionen dabei, auch für diesen Kerkermeister.
Vielleicht noch zu diesen drei Personen, Kapitel 8 und die zwei in Kapitel 16. Dieser Kämmerer aus Äthiopien, wann hat der Evangelist ihn aufgefordert, sich zu bekehren, Buße tun? Nie. Musste er nicht. Der war errettet, logisch. Der war schon errettet, als er nach Jerusalem ging. Aber was war er nicht? Er war kein Christ. Und jetzt hat er das Evangelium vom Herrn Jesus Christus, das ihm die Juden in Jerusalem nicht gesagt haben, aus den Schriften, Jesaja 53, erklärt. Die Lydia, die hat ja eine tüchtige Bußpredigt gehört von Paulus, oder? Auch nicht. Die musste sich auch nicht bekehren. Die war nur noch keine Christin. Aber errettet war sie selbstverständlich. Und die hat nämlich die Schriften von Thyatira mitgenommen. Die kam nämlich aus einer Stadt, wo sie eine Synagoge hatte. Sie war ja nicht aus Philippi. Sie war in Philippi, aber nicht aus Philippi. Ganz anders der Kerkermeister in Philippi. Der war jetzt eine dritte Version von Menschen. Der musste zuerst durch eine gewisse Vorgeschichte von Lüges, Hintertriebenheit und so überzeugt werden, der hat doch gesehen, dass die Anschuldigungen an Paulus und Silas erstunken und erlogen waren. Das hat er doch gehört. Und dann war er da eingeschritten. Nein. Ist ihm das vergeben? Ja, er war nämlich ein Staatsangestellter. Aber er musste sich bekehren. Und dazu brauchte er diese Vorgeschichten, um zu sehen, was in ihm war. Und darum ist auch der so erschrocken. Und Gott hat ihm dann noch eines draufgegeben mit dem Erzbeben, mit dem Öffnen der Fesseln der Gefangenen. Und diese Gefangenen sind nicht geflohen. Das hat er nie erwartet.
Jetzt kommt ja auch wieder etwas, was eigentlich sehr schön ist, warum ein Paulus und ein Silas auf diese Reise geschickt wurden. Sie sollten ja jetzt einfach losgelassen werden. Und der Paulus, der hat dann in Vers 37 gesagt, sie haben uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen, ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus. Nicht doch, sondern sie ist Lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Und es ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass der Paulus wirklich auch das Rechtssystem Roms gut kannte und sich darauf berufen konnte. Vielleicht war es während der Geißelei nicht möglich, aber jetzt war es möglich, dass er auf sein Recht pochte und dass auch die Behörden ein bisschen schwitzen ließ, sozusagen, damit ihm als oder Ihnen als Römer da Gerechtigkeit geschafft würde.
Ja, man muss schon sehen, der Paulus war jetzt nicht ein Obersuperformer. Oder? Oh ja, das geht ja die nichts an, dass ich Römer bin und so. Nein, nein, das mussten die schon wissen, dass sie gegen ihre eigene Ordnung sich verstoßen haben. Das mussten sie noch erfahren.
Und das ist ja etwas, was der Paulus immer wieder verwendet hat. Also ich sage mal jetzt, hier ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist dann, als er gegeißelt werden sollte in Jerusalem durch die Römer und dass er sich ja doch auf den Kaiser berufen hat. Und solche Dinge zeigen doch, dass er wirklich das Rechtssystem ausnutzte, im positiven Sinne, um eben das Evangelium ja, am Laufen zu halten.
Das hat ja auch der Herr mit den Juden getan. Also er hat ja sie einerseits gescholten, dass sie nicht der Schrift glaubten, aber andererseits hat er sie auch überführt an ihren eigenen Überlieferungen, oder? Und an denen spätestens hätten sie natürlich dann ja, in Sack und Asche Buße, Umkehr tun müssen. Oder? Also von den Prinzipien her ist das sicher am allerwirksamsten, wenn man jemanden an seinen eigenen Regeln, auf die er dann noch stolz ist und festhält, dass man ihn an diesen überführt.
Also ich muss ja sagen, der Paulus war eigentlich da scharfsinnig. Also ich wäre da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Aber er sagt ja, dass sie eben eigentlich das nur vertuschen wollten, was sie da getan haben. Und das wollte er eben nicht zulassen. Jetzt habe ich die Stelle, ich hätte es anstreichen müssen. Ah ja, da bei 37 haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich aus. Also das finde ich halt schon sehr scharfsinnig, dass er da das erkannt hatte, dass das so eine eigentlich eine Sache der Vertuschung war. Und also ich wäre wahrscheinlich da zu doof gewesen und wäre da wahrscheinlich freudig rausgegangen, ohne dass ich mir in den Sinn gekommen wäre, dass ich da überlistet worden wäre.
Es ging eben ihm hundertprozentig nicht um sich, sondern er wollte ihr Gewissen treffen. Er wollte ihr Gewissen treffen, damit sie sahen, sie waren nicht die Supergerechten, sondern sie haben die notwendigen Abklärungen nicht getan. Schon einfach drauf losgeprügelt.
Und ich kann mir schon vorstellen, ich kenne das System jetzt nicht ganz genau, aber dass sowas auch hätte bestraft werden können, so ein Verhalten. Ja, oder sanktioniert werden können von einem übergeordneten Instanz. Also die Römer durften nicht einfach so behandelt werden von ihren den römischen Gerichten, sondern die hatten einfach Rechte. Und das ist genauso, wenn ein Anwalt sieht, dass sein Mandant hier im Rechtsverfahren schlecht oder falsch behandelt wird, dann kann er sehr wohl das unterbinden und kann eben da bestimmte Dinge klarstellen und klarrücken, bis hin zu Schadensersatz später, falls dann doch irgendwas falsch läuft. Und so kann man das vielleicht auch sehen.
Dann fahren wir das nächste Mal fort, schlage ich vor, bei Vers 38, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Ja, Jesus, wir danken dir auch wieder für diese Worte und auch die Menschen würden wir anbefehlen, dass sie doch auch noch zur Besinnung kommen, erkennen können, dass sie verloren sind und dass du immer noch zu ihren Herzen redest. Es ist noch nicht zu spät und es ist immer noch Gnadenzeit und mögen doch noch viel erreicht werden durch verschiedene Sachen, auch durch uns. Da brauchen wir auch deine Hilfe und deine Kraft. Ich möchte mir nochmal alle Geschwister, auch die krank sind und schwach, auch dir noch anbefehlen und danken für deine wunderbare Rettung. Amen.
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 Wünschen wir allen Geschwistern eine gute Nacht, schlaft wohl und noch einen guten Rest der Woche. Tschüss.
Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht bis Sonntag zusammen.
Gute Nacht.